Ich freue mich, dass du da bist. Heute zu einem ganz besonderen Thema. Heute geht es nämlich um die Selbstliebe, um den Körperhass, den wir alle nicht wollen. Ich treffe mich mit einer ganz besonderen Frau, mit der Andrea, und ich bin schon ganz gespannt, was sie zu erzählen hat, weil die ist, glaube ich, einen ganz, ganz langen Leidensweg durchgegangen, durch die Essstörung, durch ganz viel Mobbing. Es geht um ganz viel Emotionen, es geht auch um ganz viel Erwartungen, Erwartungen, die sie an sich selbst gestellt hat und die sie auch von ihrer Familie bekommen hat. Und ja, für mich ein ganz berührendes Thema und ich hoffe, dich interessiert es genauso wie mich, was sie zu erzählen hat und ihre Geschichte wird, glaube ich, ganz toll. Ja, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Andrea, ich freue mich total, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst und dass du dein Thema heute mit uns teilst und deine Erfahrungen nach außen trägst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz mutiger Schritt. Und ich würde dich bitten, stell dich erst mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo lebst du? Und was machst du so?
Also zunächst mal freue ich mich total, dass du bzw. ihr mich eingeladen habt und dass ich hier sein darf. Und sage gleich dazu, das ist mein erster Podcast, von daher bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich heiße Andrea, ich bin 38 und wohne in Wien und arbeite auch in Wien. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mein Herzensthema oder mein Thema, mit dem ich da bin, gleich nennen soll.
Ja,
Aber in
natürlich.
meinem Leben hat sich eigentlich immer alles um Bulimie gedreht. Also ich habe sehr früh mit einer Essstörung begonnen und das hat sich bei mir eigentlich so durchs ganze Leben durchgezogen. Und ansonsten bin ich ein extremst tierlieber Mensch. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad durch Wien. Ich bin eigentlich eine fröhliche Person und ja, lebe in einer Partnerschaft, die so ein bisschen turbulent ist, weil mein Freund großteils in einem anderen Bundesland arbeitet und wir aber eigentlich auch zusammen wohnen. Also es ist immer so ein Hin und her, dann bin ich mal monatelang allein, dann blicken wir aufeinander und dann ist es wieder irgendwie gemixt. Also ja, so
Das ist bei
sieht
uns
es bei mir
ähnlich.
aus.
Ja, okay, schön. Aus Wien. Schöne Stadt,
Ja.
auf jeden Fall. Ja, aber wenn du sagst, du bist, also ich merke ja auch, du bist ein ganz fröhlicher Mensch und das ist auch gut so, aber ich glaube, es gab natürlich bei dir auch Zeiten, wo das nicht so war. Und du hast ja schon angesprochen, das große Thema Bulimie, Essstörung ist auch aus meiner Jugend, ein Thema, was mich auch selbst betrifft. Viele wissen das schon und deswegen freue ich mich ganz arg, dass wir heute einfach uns darüber mal unterhalten können. Wie war das bei dir? Also, wie hat es angefangen? Ja, also man hat ja meistens irgendwie so eine Wurzel oder so einen schleichenden Ablauf, wie sich das in der Kindheit schon manifestiert. Wo sagst du, wo hat das bei dir angefangen?
Also den ganz genauen Punkt kann ich nicht lokalisieren, aber bei mir ist es so, dass ich mir schon in der Volksschule schwer getan habe, Kontakte zu knüpfen. Ich war ein sehr ruhiges, schüchternes Kind. Ich hatte nicht sehr viel Selbstbewusstsein und war eher ein Kind, das mal so in der hintersten Reihe gestanden ist und mal geschaut hat, was machen die anderen. Und wenn ich dann gesehen habe, okay, das und das geht so und so, dann habe ich mich drüber getraut, aber auch nur dann, wenn ich zum Beispiel alleine war. Also ich habe mich ungern beobachten lassen, dass ich quasi was ausprobiere. Ich war überhaupt keine Draufgängerin, sondern sehr, sehr ruhig und sehr darauf bedacht, alles richtig zu machen. Schon in der Volksschule habe ich mich bemüht und nie was ohne Zierzeile abgegeben. Also ich war so ein totaler gemocht werden Mensch, hätte ich jetzt mal gesagt. Und bin dann im Gymnasium leider sehr schwer gemobbt worden. Also das war dann tatsächlich so, dass ich das Schweinchen war und dann gab es immer Grunzgeräusche und ständig habe ich mir anhören können, dass ich ein blaues Monster bin. Also das war wirklich jahrelang ziemlich massiv und wir hatten halt zu Hause keine Redekultur. Also ich habe mich niemandem damit anvertraut. Die Schule hat quasi einfach drüber hinweggesehen oder es auch nicht gesehen. Und das alles zusammen hat dann halt dazu geführt, dass eine Freundin von mir immer zu mir gesagt hat, ja, ich hätte zwar einen schlanken Bauch, aber ich habe dafür so dicke Unterschenkel. Und somit sollte ich keine Röcke anziehen. Und dann war einfach irgendwann so ein Punkt, da habe ich mich angeschaut und habe mir gedacht, ich bin so fett und vor allem meine Unterschenkel, die sind so hässlich, ich muss jetzt was machen. Und habe mich dann auf meine erste Diät gesetzt und habe in 2 Monaten 8,5 Kilo abgenommen über den Sommer. Wirklich streng unter 1000 Kalorien essen und jeden Tag 2 Stunden Sport. Und das Schlimme war, als ich in die Schule zurückgekommen bin, war es dann ein bisschen besser. Da war ich dann 13 und da haben dann auch die Burschen mich anders angeschaut als vorher. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ah, okay, schlank ist das Leben anscheinend leichter. Und dann habe ich weiter abgenommen, bis es dann so weit war, dass ich von der Schule nach Hause geschickt worden bin, weil man eben einfach gemerkt hat, ich kann nicht mehr. Ich habe dann sehr viel geweint, meine Nerven sind blank gelegen. Ich habe dann auch fast alle Essen außer das Frühstück eingestellt. Das heißt, meine Nahrungsaufnahme waren dann nur noch so 200, 300 Kalorien pro Tag. Und dann hat meine Familie auch gemerkt, okay, das geht über eine Diät hinaus und wir sollten jetzt was machen. Und die haben mich dann so unter Druck gesetzt, dass sie mich quasi zum Essen tatsächlich gezwungen haben. Und ja, ich habe halt dann für mich die Bulimie entdeckt, weil auf die Art und Weise konnte ich quasi essen und quasi zu Hause wohnen bleiben. Es ist zu Hause quasi alles in Ordnung und trotzdem habe ich nicht diese massive Gewichtszunahme. Und mit der Zeit ist es halt dann immer mehr eskaliert. Ich wollte dann immer wieder in dieses Diätverhalten hinein, habe es nicht geschafft, habe mich wieder überessen, wieder erbrochen. Und das war dann ein Teufelskreis, auf der mich 20 Jahre lang begleitet hat.
Wow, sehr lange. Und was ich auch so schade finde, wenn wenn diese Alarmzeichen eigentlich nicht wahrgenommen werden, ja, also dieses, das war bei mir ähnlich, ja, dieses Nein, Kind, du musst aber essen und also es geht ja immer erstmal einher mit dieser Magersucht und diesen, also ich hatte jetzt weniger mit Mobbing zu tun, aber bei mir war es halt mehr dieses, dieses Schönheitsideal, ja, dieses Idealbild. Meine Schwester hat gemodelt, war immer schon sehr, sehr schlank, also sehr schlank gebaut und ich war da auch in gewisser Weise natürlich neidisch auch, ja. Und als dann auch so ein paar Sachen kamen, wie zum Beispiel mein Vater, der gemeint hat, ja, du musst aufpassen, sonst kriegst du als erwachsene Frau Orangenhaut und da musst du schon schauen und hier sind schon die Ansätze da und so. Und so ging das eigentlich bei mir auch los, dass ich gesagt habe, okay, ich esse jetzt einfach weniger und weniger. Sportfreak war ich noch nie, das werde ich auch nie werden, ich mache heute gar keinen Sport. aber ja, und dann ging das eben auch so massiv weiter eigentlich, dass ich eben in dieses Hungern reinkam. Und so geht es ja vielen, ja, ach naja, dann esse ich halt weniger, dann nehme ich wenigstens ab. Und dann kommt dieser Punkt, wo die Eltern oft nicht hinschauen und sagen, du musst jetzt was essen und komm. Und dann ist ja für einen dieser Punkt da, okay, das muss jetzt irgendwie wieder raus, ja, dieser Druck einfach, ja. Und so ging es bei mir auch los. Und das ist halt so schade, wenn die Eltern da nicht an die Wurzel gehen, ja, also ohne dass das ein Vorwurf sein soll an die Eltern, weil die wissen es auch nicht besser oder die konnten, also meine Eltern konnten mit sowas überhaupt nicht umgehen und hatten, glaube ich, mehr Angst davor und wollten es eben richtig machen und ja, ist eben, ja, ist schade. Und ja, ich habe auch von dir schon ein Video mir angesehen, wo du auch gesagt hast, dass dein Vater große, große Erwartungen an dich hatte. Und das ging mir auch so. Vielleicht erzählst du da nochmal kurz drüber, was dein Vater so an Erwartungen an dich gestellt hat.
Gerne, ja. Was ich aber vorher noch erwähnen möchte, ist, ich glaube, dass meine Mama das nicht sehen konnte, weil sie selber das gleiche Verhalten hatte. Okay. Meine Mama war, seit ich denken kann, immer auf Diät. Wir hatten Gewichtstabellen im Badezimmer und es gab Sport, der gemacht werden musste. Das heißt, mir ist dieses Verhalten ja sogar vorgelebt worden. Das wollte ich nur noch erklären, dass ich das quasi auch gar nicht anders kenne. Für mich war Frauenleben gleichbedeutend mit Diät und Sportzwang. Ja, also das war so meine Assoziation. Und mein Vater, der hat sich hochgearbeitet, der war eigentlich ein sehr intelligentes Kind und durfte dann aber von den Eltern aus nicht ins Gymnasium gehen und hat sich dann später mit Abendschule hochgearbeitet und hatte von daher halt diese riesen Erwartungshaltung, er macht es uns quasi, also meinem Bruder und mir, bei uns macht er das anders und wir sollen quasi das, was er uns ermöglicht, optimal nutzen. Das heißt, ich habe für schlechte Noten Strafen bekommen, wie Taschengeldentzug oder Telefonverbot. Ja, und schlecht war teilweise schon ein Dreier, wenn das jetzt ein Fach war, das ein Lernfach war, das mir quasi leicht fallen hätte müssen. Und ich habe alles mit Auszeichnung gemacht. Das war quasi so, dass ich wusste, ich lerne leicht und es war wirklich die Erwartungshaltung da, dass ich die Matura mache mit Auszeichnung, dass ich die 8. Klasse mit Auszeichnung, die Schule mit Auszeichnung abschließt, dass ich auch mit meinem berufsbegleitenden Studium nicht nur das einfach schaffe, neben meinem Vollzeitjob zu studieren, sondern dass ich da auch noch ein Leistungsstipendium haben muss, das heißt einen Notenschnitt von unter 1,5 und natürlich dann Bachelor-Master-Prüfung, alles quasi nur mit Auszeichnungen und auch jobmäßig einfach, dass ich überall toll angesehen bin, dass die Arbeit quasi ohne mich zusammenbricht. Also wirklich, dass du diese Erwartungshaltung so, wenn ich quasi 2 Wochen auf Urlaub bin, dann wäre es am besten, wenn quasi das Schiff untergeht, dass man richtig sieht, dass es ohne mich nicht läuft, weil ich so unersetzbar bin. Also ich glaube, das war so ein bisschen so die Vorstellung, wie ich mein Leben gestalten soll oder wie ich quasi sein soll. Ja.
Ja, okay, ja, war bei mir ähnlich, ja, dieser Druck, und den spürt man natürlich als Kind enorm, und man möchte dann irgendwie so für alle perfekt sein, ja, also man stellt ja die Ansprüche dann an sich selber, und ja, das kann natürlich nach hinten losgehen, wie man sieht.
Ja, und,
sehr, ja, und das geht ganz vielen so, also ich habe schon mit ganz vielen gesprochen, die da eben in die verschiedensten Richtungen dadurch abgedriftet sind. Aber auch, ja, ich kann es jetzt auch selber sagen, als Eltern, das wird ja auch nicht gelernt, ja. Also das, man denkt, man macht das gut und will das Beste, und naja, was dann hinten rauskommt, das weiß man eben nicht. Ja, liebe Andrea, und sag mal, 20 Jahre, das ist ja jetzt wirklich eine total lange Zeit. Da gibt es sicherlich auch so Up and Downs und wahrscheinlich auch Kliniken, Klinikaufenthalte, oder hast du sowas, ist dir das erspart geblieben, beziehungsweise sind es ja auch meistens so Sachen, wo die Familie das dann irgendwann so richtig merkt. Also gab es diesen Punkt, dass die Familie das mitgekriegt hat, dass du dich übergibst?
Ich glaube heute, dass sie es mitbekommen haben, aber dass sie nicht darauf reagieren konnten.
Okay.
Das heißt, seitens meiner Familie war eigentlich überhaupt kein Druck da. Bei mir haben spannenderweise eher so die besten Freundinnen, die ich hatte, die haben Druck gemacht. Die haben das gewusst oder mitbekommen, und die haben da tatsächlich Druck gemacht, dass ich quasi was für mich tun soll, dass ich quasi Hilfe brauche. Und das hat dann aber erst so mit 18, 19 das erste Mal gegriffen. Und ich muss ehrlich sagen, meine erste Therapie war ich nur, weil ich es meiner besten Freundin versprochen hatte. Ich wäre freiwillig nicht hingegangen, und dementsprechend war es dann auch, weil ich einfach nicht dazu bereit war. Ich war so eingeschüchtert, ich war so verschüchtert von der ganzen Welt. Ich hätte nie im Leben, ich hätte nicht bei meiner besten Freundin erzählt, wie ich über mich denke. Und dann einer fremden Person so meine Lebensgeschichte quasi so hinknallen, die mir selber nicht bewusst war. Weil jetzt bin ich ja reflektiert, jetzt schaue ich zurück und sehe genau die ganzen Sachen. Aber damals war mir das nicht klar. Für mich war das irgendwie so, dass jeder kämpft und ich halt einfach extrem kämpfe. So war meine Weltsicht. Und ich war dann später lange Zeit in Einzel- und Gruppentherapie, allerdings immer quasi so einmal eine Stunde in der Woche. Und ich war einmal stationär, da hatte ich einen Klinikaufenthalt, und muss aber ehrlich sagen, dass ich den abgebrochen habe. Und zwar deshalb, weil ich dort keinen Anschluss gefunden habe. Ich bin da hingekommen, und da war so eine Gruppe in meinem Alter, und die haben dann eine Wette abgeschlossen. Immer wenn jemand neuer gekommen ist, was könnte derjenige für ein Problem haben? Und nachdem ich die ersten 3 Tage nicht zum Essen erschienen bin, weil das auch niemand kontrolliert hat und ich es nicht geschafft habe, vor anderen zu essen, wussten sie, ich habe eine Essstörung. Und da war für mich dann so ein kleiner Welteinbruch, weil ich mir gedacht hätte, wenn ich wohin gehe, wo andere Leute sind, die auch Probleme haben, dass es dann dort ein Miteinander ist und dass die Leute dort aufeinander achten und nicht, dass ich dort dann erst recht fertig gemacht werde. Und ich habe mit einer älteren Frau im Zimmer, also älter, die war halt 10, 20 Jahre älter als ich, bei der war ich im Zimmer und habe mich halt sehr an die drangehängt, weil ich so unsicher war. Und dann haben sie mich alle Wauzi genannt, weil ich ihr quasi wie ein Hund hinterhergelaufen bin. Und ich glaube, man merkt es gerade bei mir auch so an der Emotion. Das ist so eine Sache, wo ich immer noch sage, es ist die Hölle, dass man als Mensch, der ohnehin schon Hilfe braucht, wohin geht und dann quasi von den anderen, die eigentlich auch Hilfe brauchen, so traumatisiert wird, und zwar ein zweites Mal, dass man, ich habe dann nach einer Woche abgebrochen und ich bin die letzten 4 Tage nur noch im Bett gelegen und nicht mehr aufgestanden. Und das Schlimme ist, ich musste dann einen Weg finden, da rauszukommen, weil ich mich selber nicht entlassen konnte. Das heißt, ich habe dann quasi der Therapeutin dort dann Geschichten erzählt, damit ich vorzeitig entlassen werde. und habe dann nach einer Woche von 6 Wochen einfach abgebrochen.
Okay, ja, also ich kriege auch gleich eine Gänsehaut und ich finde es auch schlimm, wenn man bedenkt, dass das Kliniken sind, die eigentlich ja darauf achten müssten, dass genau das nicht passiert. Ja, also ich finde das ganz dramatisch, wenn sowas passiert und man ja dann auch das Vertrauen total verliert in irgendwelche Hilfsangebote. Ja, also das Vertrauen ist ja dann erstmal für eine ganze Weile weg und du denkst dir, okay, da muss doch irgendwas mit mir nicht stimmen, dass das jetzt schon wieder so ist. Ja, also man bezieht es ja dann auch immer so auf sich selbst und sagt, also ich bin für alles nicht gut genug und sogar für eine Therapie bin ich vielleicht gar nicht gut genug, ich bin gar nicht geeignet. Ja, oder ging dir das auch so?
Ja, das habe ich sowieso immer das Gefühl gehabt, ich verdiene gar keine Hilfe und ich bin sowieso schlecht und komme sowieso nicht weiter. Und mir ist auch sehr oft gerade von Therapeuten gesagt worden, dass ich es ohnehin nicht mehr schaffen kann, weil wenn man Bulimie so lange hat wie ich und wenn das schon so früh beginnt und man sich erst zu spät Hilfe sucht, dann gibt es da eigentlich kaum noch eine Heilungschance. Und ich muss auch sagen, dass es auch von der Klinik aus sich eigentlich dann niemand bemüht hat. Ich bin am Freitag angekommen und hatte meinen ersten Termin am Montag und ich habe 3 Tage lang dort nicht gewusst, was ich machen soll, wo ich hin soll, wo was ist. Ja. Dann hat es geheißen, ja, ich bin ja nur 6 Wochen da, da habe ich keine Chance auf Kunsttherapie, keine Chance auf gemeinsames Kochen und Essen. Und dann hatte ich eine Gruppentherapie, da waren, glaube ich, 15 oder 20 Leute. Und ich habe mir schon so schwer getan, mich vor einzelnen Leuten zu öffnen und überhaupt einmal irgendwas zu sagen, nicht mal irgendwas Tiefes. Und dann vor 15 Leuten, ich habe gar nichts gesagt. Ich war einfach nur stumm und habe gehofft, die Zeit vergeht so schnell wie möglich. Ja,
ja, ach, das macht mich total wütend, sowas, weil, ja, also weil da gar nicht individuell geschaut wird, was braucht denn derjenige jetzt, ne? Die handeln halt ihre Sitzungen ab, okay, die sind 6 Wochen da, pressen dich in ein Muster und das muss funktionieren oder es funktioniert halt nicht. Also ja, und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie vielen Frauen das so geht und ja, nicht nur Frauen, auch Männern, wie viele Dunkelziffern es da gibt, die da einfach nicht weiterkommen, nur weil vielleicht Klinikeinrichtungen nicht das beste Konzept ausgearbeitet haben und es denen vielleicht auch ja, ein Stückchen weit egal ist, das ist schon echt traurig, finde ich wirklich massiv. Bin ich schockiert, einfach nur schockiert.
Was mir halt sehr hilft, ist, dass ich weiß, dass es mittlerweile ein bisschen anders ist, dass sich da quasi sehr viel tut. Ich weiß jetzt nicht, ob das alle Kliniken betrifft, aber ich weiß es von sehr vielen Magersüchtigen, die tatsächlich so in der Jugend mit Magersucht in Berührung kommen, dass da die Kliniken mittlerweile so innere Kindarbeit machen und mit dem inneren Kritiker arbeiten und doch auch ein bisschen so, nicht nur diese klassische Psychotherapie, wie war deine Kindheit, sondern auch so, wirklich, was kann ich tun, wenn es mir in einem Moment jetzt schlecht geht, weil das hat mir halt auch in der anderen Therapie gefehlt. Wir haben so viel zurückgeschaut und wir haben so wenig drauf geschaut, was kann ich eigentlich jetzt machen, wenn es mir schlecht geht, ja?
Ja,
und so konkrete Dinge oder auch, dass man in der Therapie sich Schönheitsideale mit anschaut, die auch immer zu Essstörungen irgendwie dazugehören oder einfach zu diesem verzerrten Körperbild oder sich ein bisschen anschaut, wie ist das Leben für einen als Frau auch in dieser Gesellschaft? Und das hat bei mir in der Therapie komplett gefehlt. Ich bin dann aus meiner letzten Therapie raus und habe mir dann gedacht, so, als die Bulimie dann ein, zwei Jahre später vorbei war, habe ich mir gedacht, super, Bulimie ist jetzt weg und jetzt nehme ich ab. Jetzt werde ich endlich den schlanken, sexy, fitten Körper haben und jetzt ist quasi, jetzt beginnt's. Ja? So habe ich gedacht und da muss man sich mal sagen, wenn du so lange eine Essstörung hast und schon so lange therapiert wirst und dann gehst du raus und sagst, aber jetzt hole ich mir den Bikini-Körper und jetzt specke ich ab, weil jetzt ist mir die Bulimie nicht mehr im Weg. Das ist eigentlich so krank, wenn ich mir das jetzt überlege, ja, wie ich funktioniert habe und wie ich gedacht habe und wie wahnsinnig tief diese Dinge in uns drinnen sitzen. Ja.
Ja, aber auch, weil du das ansprichst mit der inneren Kindheilung, das ist eben was, ja, was ich auch spüre, was immer mehr kommt und was auch total wichtig ist und was ich auch im letzten Jahr durchlebt habe. Einmal diese innere Kindheilung und die ist total wichtig. Also das kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen, weil da so richtig viel aufgelöst wird. Und das war so meine innere Heilung. Und die, ja, ich finde es auch schön, dass es immer mehr ans Tageslicht kommt, was man alles so tun kann, ja. Und wie viel Mal warst du bei einer Therapie? Was?
Also ich schätze mal, dass ich ungefähr 50 Erstgespräche hatte
Wow.
insgesamt über die Jahre halt. Ich war bei 5 Therapien länger. Meine längste war vier, da war ich 4 Jahre bei einer Therapeutin und das im Prinzip dann jede Woche mit halt Ferien, hätte ich jetzt mal gesagt. Und die anderen waren teilweise kürzer. Also ich habe immer wieder auch abgebrochen und im Nachhinein sehe ich, dass ich da einfach gemerkt habe, ich habe von der Person jetzt alles bekommen, was sie mir quasi auf meinem Heilungsweg geben kann. Und dann war auch oft so eine Zeit, wo sich das dann gesetzt hat. Und dann habe ich meistens gespürt, ah, jetzt brauche ich wieder was und konnte mir halt dann wieder Hilfe suchen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass mir die Gruppentherapie am meisten geholfen hat. Und das war für mich zwar am schwierigsten, aber andere Frauen zu sehen und zu hören, die gleich krank denken wie ich und die sich gleich fühlen wie ich und endlich mal jemand, der das tatsächlich versteht. Das war bei mir dann so, das hat so viel geheilt, ja.
Ja, dass man einfach merkt, man ist nicht allein auf der Welt und man ist ja deswegen trotzdem in Ordnung, auch wenn man andere Denkweisen hat oder also dass man einfach nicht alleine ist. Das ist,
Ja.
glaube ich, für viele ganz wichtig. Bei dir kam ja eben dieser extreme Sportfaktor noch dazu. Was ich beobachten kann, ist, dass bei vielen eben zu diesem, ja, es ist ja schon ein Körperhass, auch die Selbstverletzung dazu kam. Oder kommen bei vielen. Ist es bei dir auch gewesen oder hast du dich da abgegrenzt?
Also ich habe meinen Körper zwar gehasst, aber ich muss ehrlich sagen, das habe ich, also ich habe das Brechen habe ich immer über mich gebracht, das war irgendwie kein Thema. Aber das Höchste an Selbstverletzung bei mir war, dass ich mich zum Beispiel in den Bauch geboxt habe, wenn ich mich in den frühen Spiegel angeschaut habe und mir gedacht habe, oh Gott, ich schaue ja grauenhaft aus, dann habe ich mich teilweise so in den Bauch geboxt. Und das war eigentlich so, was Schlimmeres habe ich mir Gott sei Dank dann selber nicht mehr angetan. Ja.
Okay, ja, zum
Hat
Glück.
mich aber, muss ich ehrlich sagen, in anderer Hinsicht, glaube ich, sehr viel, also mir war es eher so, dass ich mich von außen sehr viel verletzen habe lassen. Gerade in Partnerschaften oder auch in Freundschaften, dass ich mir da einfach, dass ich da nie eine Grenze gezogen habe, sondern da habe ich mir deutlich mehr gefallen lassen, als es, wie soll ich sagen, sein sollte für mich.
Ja, also ich weiß auch nicht, warum man das dann so magisch anzieht und warum man da nicht einfach irgendwann sagen kann, stopp. Und ich glaube, es ist einfach dieses, man will einfach am liebsten allen gefallen, damit man sein inneres Nichtgefallen damit aufwiegen kann und merkt halt, dass das nicht funktioniert. Ja. Okay, und ja, wie ging es dann weiter? Seit wann sagst du, oder wann war so dieser Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt bin ich geheilt? Also jetzt habe ich es wirklich überstanden, also innen wie außen.
Also ich glaube, geheilt habe ich empfunden als, also mir war es ein schleichendes Ende. Ich habe mich dann auch immer mehr in nicht therapeutische, sondern so in energetische und Coaching-Richtungen gewandt, die mir sehr viel geholfen haben und habe dann gemerkt, dass ich immer seltener gebrochen habe, von selber aber, also jetzt nicht gezwungenermaßen, dass ich mich dazu gezwungen habe, das Verhalten zu ändern, sondern es hat sich von selbst verändert. Und als ich mich dann 2017 von einem langjährigen Partner getrennt habe und dann noch zusätzlich gerade keinen Job hatte und irgendwie umziehen musste, weil ich kein Geld mehr hatte, das war dann so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, wenn ich in der Situation keine Bulimie-Rückfälle habe, dann kann ich dem jetzt tatsächlich vertrauen, dass es quasi nicht mehr kommt. Und es ist auch seitdem quasi bei mir tatsächlich nicht mehr passiert. Ich würde dann aber trotzdem sagen, dass ich da zwar von der Bulimie geheilt war, aber noch immer nicht von diesem Körperhass und auch noch immer nicht von diesem, was ich quasi darstellen soll. Das hat dann noch so ein bisschen nachgewirkt und ich hätte gesagt, dass ich jetzt so seit 2, 2,5 Jahren bin ich so voll in meiner Kraft. Dass ich wirklich sage, ich stehe zu mir, ich setze meine Grenzen, ich mag mich, ich gehe einfach liebevoll mit mir um. Und auch, ich habe einfach auch schlechte Tage. Ich habe Tage, an denen ich traurig bin und das ist dann voll okay. Und an denen bin ich halt dann einfach trotzdem liebevoll mit mir. Und ich glaube, das ist was, für das ich so lange gebraucht habe, einfach die Beziehung zu mir schön zu führen.
Ja, auch auch negative Gefühle positiv anzunehmen, dass sie auch da sein dürfen und dass man sich eben auch mal schlecht fühlen darf und dass man eben aber auch mal einen Tag auf der Couch liegen darf und mal weinen kann und so. Also so ging mir das auch. Ja, also das anzunehmen, dass auch jedes negative Gefühl seinen Platz haben darf. Das ist eine wichtige Lehre, aber die ist gar nicht so einfach. kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ja. Schön, toll. Also ich finde es total super, dass du da auch bei dir geblieben bist und es auch immer wieder versucht hast und dich nicht aufgegeben hast. Ja, also da kann man total stolz drauf sein. Oh, ich bin gleich ganz, finde mich auch immer selber so emotional mit und ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Und noch viel besser finde ich deine Einstellung jetzt, dass du sagst, jetzt will ich auch anderen helfen. Und darüber habe ich dich ja auch gefunden, nämlich über deine Arbeit auf Instagram, über deine tollen Posts, wie du andere mitnimmst, über deine Videos, absolut ehrlich, absolut mutig auch und das ist ganz, ganz prima. Und ja, ich habe dort auch gesehen, dass du die Kraniosakraltherapie machst. Vielleicht erzählst du uns einfach noch, was das so bewirken kann, also was da so die magischen Sachen sind, wo du sagst, das war das, wo du dich jetzt auch wohlfühlst und was du auch selber gerne anbieten möchtest.
Also bei mir ist es so, dass ich ein sehr, sehr spüriger Mensch bin, das heißt, ich spüre sehr viel Gefühle, also wie geht jemandem gerade, wenn du in einer Runde stehst und einer fühlt sich ausgeschlossen, dann spüre ich das. Und ich habe ja aufgrund dessen, dass ich meinem Vater gefallen wollte, eine Banklaufbahn eingeschlagen und war damit jetzt nie todunglücklich, aber ich war damit auch nie glücklich. Und dann ist halt Folgendes passiert, dass eine Arbeitskollegin von mir in der Bank eine Kraniosakralausbildung für Menschen und für Tiere gemacht hat. Und alles in mir hat so jubiliert und ich habe gedacht, was ist das? Und dann habe ich, also ich wusste gar nicht, was das ist und bin dann mal passiv ein paar Mal zu einer Kraniosakralbehandlung gegangen. Und muss ganz ehrlich sagen, für mich hat das Welten eröffnet. Ich bin irgendwie 3-4 Tage lang durchs Leben geschwebt und habe mich irgendwie Kilos leichter gefühlt, aber so innere Kilos, so irgendwie so dieses Gefühl, so, ha, es ist alles in Ordnung. Ich glaube, dass mich gar nicht so mit meinem Urvertrauen irgendwie verbunden hat und habe mich dann entschieden, diese 3-jährige Ausbildung zu machen und muss ehrlich sagen, ich liebe es. Es ist so, ich sitze da immer wieder da, wenn sich dann jemand hinlegt und denkt mir, dieses Vertrauen, sich das in meine Hände zu begeben und meine Hände, die machen dann einfach, ich bin irgendwie verbunden, ich bin angebunden und es kann einfach wirklich so viele Blockaden lösen und es geht immer durch alle Ebenen, das finde ich halt so schön dran. Es ist halt nie so, dass du jetzt was auf der körperlichen Ebene löst und dann geht emotional nichts mit und man muss auch, ich finde es jetzt halt so angenehm, weil du musst nicht alles wissen. Du kannst einfach kommen, dich hinlegen und quasi loslassen. Und dann dürfen einfach Sachen gehen. Und es ist einfach so eine, wie soll ich sagen, es passt so überhaupt nicht in diese Logikwelt, aus der wir kommen. Und es ist aber so unheimlich schön und es ist so eine berührende, herzöffnende Arbeit einfach. Ja,
ja, schön. Ganz toll. Und ich finde es auch super, dass du das eben auch anderen ermöglichst. Also ich war auch schon mal bei der Kraniosakraltherapie, ich fand es auch total schön. Und das ist ja auch so ein Vertrauensverhältnis, dass man dann so zu seinen Klienten aufbaut und dass du da auch andere mitnimmst, das finde ich ganz klasse. Und dann, ja, hast du ja auch noch eine kleine Erneuerung, die ja morgen quasi dann fertig wird, hast du mir gerade schon erzählt. Auf was dürfen wir uns gefasst machen? Was liegt noch an?
Ja, also ich arbeite schon seit einiger Zeit mit Frauen, die Essstörungen haben, weil mir das einfach extrem wichtig ist und es kommen noch ganz viele zu mir, die einfach den Körper hassen, die mit sich selber nicht zurechtkommen, die einfach nicht in Selbstliebe hineinkommen, die nicht in Selbstfürsorge kommen, die quasi nur noch funktionieren und noch einfach denen diese Lebendigkeit und dieses das Leben genießen einfach so fehlt. Und jetzt habe ich bisher einfach so sehr individuell begleitet. Und mir ist jetzt aber in den letzten Jahren einfach aufgefallen, dass es immer die gleichen Kernthemen sind. Also habe ich 12 Module ausgearbeitet. Das heißt, in Zukunft wird es keine, natürlich weiterhin individuell, aber es wird jetzt quasi nicht mehr dieses offene Begleitende geben, sondern es gibt quasi 12 Module. Und das Ziel ist, dass man sich genau das aussucht, was man braucht. Das heißt, es sind quasi Schwerpunkte gesetzt. Und dann kann ich sagen, okay, ich brauche zum Beispiel nur diese 4 oder ich brauche alle 12 oder ich brauche zum Beispiel nur genau 7. Und dazu gibt es dann Unterlagen, einen großen Reflexionsteil, dann eben mit mir natürlich Einzelarbeit und dann einfach auch Übungen, die zu den Themen passen. Denn das ist, finde ich, so wichtig, dass man diese Themen nicht nur im Kopf hat, sondern dass sie dann einfach so ins Gespür und in den Körper hineingehen. Und dazu braucht es einfach Übungen, wo ich mich quasi an mich selber annähe. Und jetzt bin ich quasi übermorgen mit allen Unterlagen fertig und freue mich dann schon, dass ich es quasi nächste Woche dann auf Instagram offiziell hinausgeben kann, auch und auch auf der Homepage. Sehr gut. Und auch mit sehr vielen helfen kann, weil ich einfach merke, es gibt so viele, gerade so wie ich, die das so 20, 25, teilweise 30 Jahre haben und die einfach jede Hoffnung verloren haben. Und die Hoffnung ist aber da. Man kann es auch nach so langer Zeit noch schaffen. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste für mich, dass man sich diese Hoffnung und diese Zuversicht nicht nehmen lässt, egal was eine Statistik sagt oder was sonst irgendwer sagt, es ist möglich und es ist immer möglich. Es gibt immer eine Möglichkeit, dass man sich selber, dass es quasi besser wird.
Ja, ja, und ich denke auch, dass die Frauen oder die Teilnehmer an so einem Programm mehr Vertrauen aufbauen können, wenn sie wissen, es ist jemand, der den gleichen Leidensweg hatte, als wenn es jetzt jemand ist, der das einfach, ja, der Psychotherapeut und der hat das halt gelernt und wie du schon sagst mit den Statistiken, ja, also jetzt müsst ihr das und das machen. Und das finde ich immer so spannend, wenn die der Meinung sind, um das, das uns lehren zu können, ja, und das gar nicht so individuell passt und vor allem auch, ja, wenn die eigentlich gar nicht wissen, wie man sich dann da fühlt. Deswegen finde ich das richtig gut. Und ich denke, dass du damit auch richtig Erfolg haben wirst, weil so wie ich dich jetzt sehe, bist du auch einfach emotional und kannst total gut auf die Menschen eingehen. Und ich denke, das braucht es bei dem Thema auf jeden Fall.
Ja.
Super. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar die liebe Waage. Hast du noch eine?
Nein.
Nein, super. Ich hab auch immer meine Waage verbannt. Ich habe gesagt, bei mir gibt es keine. Mein Freund, der trainiert immer fleißig. Allerdings hat er die Sportgeräte immer in der Garage. Und dann habe ich gesagt, ich kann es gleich mit rübernehmen. Ich will in meinem Haus keine Waage.
Ja. Nein, also Waage habe ich keine. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr gewogen. Und wenn ich jetzt irgendwo in die Verlegenheit komme, dass ich auf eine Waage steige, dann sage ich das vorher dem Arzt oder demjenigen, bei dem ich gerade bin, sage ich, dass ich so eine lange Essstörungsgeschichte habe und dass ich nicht wissen will, was ich wiege, stelle mich da tatsächlich dann so drauf und er kann das dann ablesen oder sie und das Ganze dann quasi aufschreiben. Aber ich schaue mir das Gewicht nicht an, weil ich bis heute nicht weiß, ob mich das nicht total fertig macht.
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine gute Variante. Ich habe das auch für mich so festgelegt, dass das einfach nicht, dass ich das einfach nicht wissen will. Und es ist auch eine Art, eigenverantwortlich mit sich umzugehen, zu sagen, nein, man weiß nicht, was das unterschwellig, auch wenn es in dem Moment tust du es vielleicht so ab. Und dann denkst du doch wieder drüber nach, tagelang. Mhm. Und ganz schnell bist du wieder in dieser Gedankenschleife. Und das finde ich gut, wenn du das auch so machst, ist es. Ja. Das ist eine spannende Frage für mich, weil ich das jetzt also wirklich schon seit Jahrzehnten so mache und ja, schön. Und ja, wie ist es denn mit den Spätfolgen? Also hast du durch diese jahrelange Auszehrung jetzt noch Probleme?
Also ich habe eigentlich großes Glück, weil ich im Vergleich zu vielen anderen eigentlich relativ wenig habe. Ich habe Probleme mit den Zähnen. Das ist aber ohnehin der Klassiker, weil die Magensäure einfach die Zähne und das Zahnfleisch angreift. Und ich habe teilweise Probleme mit dem Darm, dass der Darm quasi sehr schlecht Nährstoffe aufnimmt. Da kann mir aber keiner sagen, ob das tatsächlich jetzt von der Essstörung kommt oder ob ich das quasi sonst auch haben würde. Und da achte ich einfach drauf und gehe regelmäßig zur Kontrolle und schaue dann einfach teilweise, dass ich supplementiere, wenn ich es brauche. Und ansonsten hat sich vieles Gott sei Dank wieder gegeben. Also mir sind zum Beispiel früher gerade in den Hardcore-Diätphasen viele Haare rausgefallen und jetzt so im vierten, fünften Jahr nach Nichterbrechen werden meine Haare endlich mal voll. Also sie sind auch, wie soll ich sagen, einfach gesünder, sie brechen nicht mehr ab. Und ich merke es auch bei mir am Immunsystem. Ich war früher jeden Winter 4 bis 6 Mal krank. Und jetzt bin ich es entweder so ein, zwei Mal oder sogar auch gar nicht. Und da merke ich einfach wirklich, wie sehr sich der Körper auch erholen kann von dies, also wie soll ich sagen, von so einem langen Martyrium eigentlich. Ja.
Ja, und das ist ja auch immer so, Körper und Seele, die spielen einfach zusammen. Und wenn man einfach mit sich und der Welt im Reinen ist, dann denke ich, dann wirkt sich das auch ganz massiv auf die Gesundheit aus. Und ja, das spüre ich selber auch. Also ich habe jetzt auch toll, toll, toll. Früher war ich sehr viel krank, auch Erkältung habe ich ganz viel. Und das habe ich über die Jahre ganz, ganz toll in den Griff gekriegt. Und ja, echt schön. Sehr schön. Also nach so einer langen Zeit, mir ging es nicht so lang zum Glück, und also nach so einer Zeit ist es Wahnsinn, was der Körper auch selber wieder schafft, ja, also ja. Richtig gut. Ja, und jetzt als allerletzte Frage. Hast du für alle Betroffenen einen Notfalltipp? Einen Notfalltipp, wenn jetzt Mobbing-Angriffe kommen, wenn jetzt, also jeder, der so frisch geheilt ist und ja, aus so einer Klinik oder aus einer Therapie, aus einem Coaching, wo auch immer rauskommt und eigentlich sich gut fühlt, und dann kommt von irgendwoher so ein massiver Angriff, die werden dick beschimpft oder ja, schau dich doch mal an, ja, und dann ist es ja für viele gleich so ein Schlag mit dem Hammer und zack, sind sie wieder drin. Und hast du da einfach einen guten Tipp, wie man sich da selbst abgrenzen und gut schützen kann?
Also ich glaube, am wichtigsten ist, sich mal bewusst zu machen, dass diese Aussage viel, viel mehr über die andere Person einmal aussagt als über mich. Ich finde dieses Bewusstsein total wichtig, dass wirklich immer wieder, wenn jemand was zu mir sagt, es sagt viel mehr aus über ihn als über mich. Das heißt, ich gehe damit unterschiedlich um. Es kommt schon auf die Situation an. Wenn es jetzt irgendein dahergelaufener Typ im Internet ist, der mich über meinen Instagram-Account anschreibt, entweder ich lösche es oder ich reagiere mit Provokation auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das für jeden das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber ich bekomme zum Beispiel viele Kommentare zu meinem Hintern, dass der fett wäre und quasi nicht in die Kamera gehört. Und von daher habe ich dann einfach Bikini-Fotos gemacht, Fotos von meinem Hintern beim Yoga, Fotos von meinem Hintern in Bewegung, weil ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein. Aber ich bin halt mittlerweile auch sehr selbstbewusst und ich würde entweder aus der Situation rausgehen, wenn ich merke, ich bin ja nicht gewachsen, und das wirklich bei demjenigen lassen, oder das einfach tatsächlich offen und ehrlich anzusprechen. Das habe ich auch schon gemacht. Tatsächlich mal gesagt, so, bist du dir eigentlich bewusst, was du gerade zu mir gesagt hast? Und bei manchen gibt es dann tatsächlich ein Einlenken, und es können dann tolle Gespräche entstehen, wenn die andere Person tatsächlich merkt, was sie gerade sagt. Weil ganz viele machen das unbewusst und ihnen ist eigentlich gar nicht klar, was sie da tun. Und wenn man das dann wirklich in einer Ruhe heraus sagen kann, dann ist bei vielen so ein, ach du meine Güte, ich habe das ja tatsächlich gerade zu einer Person gesagt, ja.
Ja, und oft ist es ja, wie du schon sagst, der Spiegel, ne? Die Unzufriedenheit des Gegenübers, was dazu zum Ausdruck kommt. Und ja, also auf jeden Fall ein super Tipp. Und ja, ich finde es auch so, auch in den, also bei Kindern stelle ich das eben oft fest, ja, dass die eben gar nicht wissen, was die eigentlich dem Gegenüber antun. Also Kinder sind ja total grausam manchmal zu anderen. Ja, und ja, deswegen war ich so drauf bedacht, dass meine Tochter eben auf eine Schule geht, wo Mobbing wirklich, also immer ausgehandelt wird und immer wieder gesagt wird, das gibt es bei uns nicht. Und immer wieder die Kinder eben darauf aufmerksam gemacht werden, was macht das mit dem anderen. Das finde ich echt eine ganz, ganz gute Arbeit, die sie da machen. Ja, und deswegen, da wird schon gespiegelt. Also es gibt auch schon Schulen, die das eben schon gut umsetzen. Und auch schöner ist es natürlich, wenn man selber damit gut umgehen kann. Und ja, wir können echt nur alle dazu ermutigen, auch mal vorher drüber nachzudenken, wie das vielleicht beim anderen ankommen könnte.
Ja, darf ich da aber noch was dazu sagen, was mir total wichtig ist, weil ich mich in letzter Zeit so viel damit beschäftige. Ich habe trotzdem sehr wenig Hass, weil ich immer noch von der Körperstatur, obwohl ich zugenommen habe, immer noch dieses dünne Privileg quasi habe. Das heißt, ich werde eigentlich nicht sehr oft wegen meiner Körperform attackiert oder angesprochen. Und ich finde es auch sehr wichtig, sich bewusst zu machen, wie viel Fettphobie wir tatsächlich in der Gesellschaft haben und wie es tatsächlich dicken Frauen geht, die 3 bis 4 Mal am Tag diskriminiert werden. Und ich finde, das ist auch wichtig, auch wenn man selbst nicht betroffen ist. Und ich finde, vielen fällt es einfacher, sich für andere einzusetzen als für einen selber. Und das heißt, davon ist es auch wichtig, einfach nicht wegzuschauen, weil ich bekomme vielleicht einen Hater-Kommentar in 2 Wochen, aber die bekommen teilweise Hunderte, Tausende pro Tag. Und ich finde, das ist ja auch ein Grund, warum man auch in der Essstörung hängt, weil man auf keinen Fall zunehmen will, weil man eben sieht, wie werden dicke Menschen in der Gesellschaft behandelt. Und das ist mir ein super wichtiges Thema, weil das, finde ich, immer noch zu wenig Anerkennung eigentlich bekommt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also generell diese, egal wo man hinschaut, ob das Filme sind, Werbefilme, Zeitschriften, also alles ist ja danach ausgerichtet, diesen absoluten Perfektionismus darzustellen. Und das ist ja das, was wir eben auch, wir wollen nicht unbedingt den perfekten Podcast mit supergeilen Hintergrund und weiß ich nicht, was machen. Wir wollen echtes Leben zeigen, keine Perfektion. Und das liegt uns eben auch am Herzen, da wirklich ja, jeden mitzunehmen, egal ob er dick oder dünn ist, und auch solche Tabuthemen, sage ich jetzt mal, anzusprechen. Und ja, weil eben dieses, ja, ich bin jetzt bei Insta und ich bin jetzt der Schönste, oder das eben so viel bei vielen anrichtet und die Medien da so, so viel Schlechtes leider auch bewirken.
Ja.
Ja, liebe Andrea, vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen Mut, für deine Arbeit. Und sei ganz stolz auf dich für das, was du alles erreicht hast. Und ja, ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute, auch mit der Arbeit mit den Frauen. Ich denke, dass du das Ganze toll machst.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Und auch danke für dieses schöne Gespräch, wo ich mich einfach so wohlfühlen und so öffnen konnte.
Ja, danke. Dankeschön. Mach's gut, Andrea. Tschüss.
Du auch. Tschüss.
Puh, was für ein grandioses Interview mit der Andrea, oder? Also mich hat's voll geflasht jetzt, auch wie mutig sie ist und damit so rausgeht, wie offen sie mit den Themen umgeht. Und es war richtig, richtig gut. Und ich freue mich, dass der Austausch so rege war. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen. Und es hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über den Daumen hoch. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.